Ich bin total begeistert, dass ich mal wieder vor euch stehen darf. Mancher kann sich das nicht vorstellen, aber mir ist das echt eine wahre Freude. Ihr Lieben, heute haben wir ein ganz starkes Thema. Segen oder Fluch? Du hast die Wahl. Also heute ist wieder mal Schwarzbrotzeit. Ich will euch aber vorher sagen, die meisten Erkenntnisse zu diesem ganzen Thema habe ich aus zwei Büchern gewonnen. Das erste, das kennt ihr alle, das ist die Bibel, die unglaublich viel zu allen Aspekten unseres Lebens zu berichten hat. Und das ist wunderschön. Wenn wir sie denn aufmerksam lesen, entdecken wir Dinge zu Erziehungsfragen, zu Ehefragen, zu Leben, Lieben, Glauben, Vertrauen, Vergeben, alles, was es gibt im Leben. Und ein ganz wichtiges Buch war für uns dieses Buch hier von einem begnadeten Bibellehrer namens Derek Prinz, der in den 80er Jahren, Dr. Derek Prinz, der in den 80er Jahren unglaublich viel veröffentlicht hat. Da haben wir viel, viel von gelernt. Und einen Teil davon findet ihr auch in dieser Predigt wieder. Also es ist alles nur geklaut. Und von daher, lasst euch einfach mal mitnehmen. Ich habe dieses Bild hier bewusst ausgesucht. Segen oder Fluch, du hast die Wahl. Dem einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen mulmig bei dem Titel schon. Zum einen ist da die Seite, diese dunkle Seite. Da wisst ihr schon, wo die hingehört, gell? Und da ist da dieser Junge. Und der soll ausdrücken, wir haben eine Wahl. Wir können uns entscheiden. Der Junge hat so gemacht und nicht so. Ja, und das ist euer Thema. Und da möchte ich euch herausfordern, dass ihr guckt, wo ist da bei mir was an diesem Thema? Wo muss ich eine Entscheidung treffen? Manch einer tut sich vielleicht auch schwer zu sagen, als Christ, ich habe eine Wahl. Ich kann mich entscheiden. Ja, das kommt vielen etwas unheimlich vor. Aber ich sage euch, in meiner Bibel steht drin, dass Gott uns gesetzt hat, dass wir Kopf sind und nicht Schwanz. Wir sollen entscheiden. Wir können vieles entscheiden. Zum Beispiel können wir alte Kleider ablegen und neue Kleider anziehen. Und das soll auch in dieser Predigt ein bisschen das Thema sein. Okay, Segen und Fluch. Das sind zwei gewaltig wirksame Kräfte, die im geistlichen Bereich wirken. Wir sind es als Europäer aber gewöhnt, uns hauptsächlich im Bereich des Sichtbaren, des Anfassbaren zu bewegen. Uns ist das ein bisschen fremd, das Thema. Mit dem Wort Segen können wir noch einigermaßen leben. Ja, wir sagen ja selber oft, Mensch, das war gesegnet, oder wir lassen auch mal zu, wenn einer sagt, Gott segne dich, das geht gerade noch so, ja. Aber mit dem Wort Fluch, da wird das Ganze schon etwas schwieriger, weil wir dann an das Mittelalter denken. Und deswegen ist das nicht so allgegenwärtig, dass das auch eine geistliche Kraft ist, die wirksam wird. Wir dürfen aber nicht vergessen, das gilt für uns westliche Zivilisationen, für unsere westliche Kultur. Aber in der Karibik, da ist das mit den Flüchen eine ganz allgegenwärtige Geschichte. Da wird richtig massiv mit gearbeitet. In Afrika ebenfalls. Und dort ist es sogar so, dass es Gerichtsprozesse gibt, ja, in Ghana, dass einer jemanden verklagt, weil er ihn verflucht hat. Ja? Also für diese Menschen ist dieses Thema viel näher als wir für uns. Das müssen wir einfach wissen. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen an eine ganz bestimmte Stelle in der Geschichte des Volkes Israel, wo es nämlich genau um diese Wahl geht. Da können wir jetzt schon mal die nächste Folie anmachen. Ihr seht hier zwei Berge. Der linke Berg, das ist der Berg Gerizim oder Gerazim, wie nach der Bibelübersetzung. Und der rechte Berg, das ist der Berg Ebal. Der Berg Gerizim steht für Segen. Warum? Das kommt gleich. Und der Berg Ebal für Fluch. Und in der Mitte ist die Stadt Sichem. Und dieser Ort war für Israel etwas Unglaubliches. Sie sind 40 Jahre lang durch die Wüste gelaufen, um in das gelobte Land hineinzukommen. Und das war die Durchbruchstelle. Das war Sichem, das heutige Nablus. An dieser Stelle, zwischen diesen beiden Bergen, sollte es ins gelobte Land gehen. Mose wurde von Gott die zehn Gebote anvertraut. In einem ersten Anlauf, als er das dem Volk nahebringen wollte, haben sie versagt. Als er dann mal eine kurze Zeit fort war, haben sie dann sofort ein goldenes Kalb gegossen und sind abgewichen von diesen Geboten, und ruckzuck steckten sie in massiven Schwierigkeiten. Und dann hat Gott in seiner großen Gnade nochmal 10 Gebote gegeben und dem Mose mit auf den Weg gegeben. Und an dieser Stelle hatte er jetzt das Volk versammelt. 6 Stämme Israels sollten sich auf dem Berg Gerizim versammeln und sie sollten Worte des Segens aussprechen, wenn das Volk die Gebote und die Satzungen Gottes einhalten würde. Und die anderen 6 Stämme sollten sich auf dem anderen Berg versammeln und das aussprechen, was passiert, wenn das Volk Gottes Stimme nicht gehorcht, nicht hört und nicht tut, was er ihnen befohlen hat. Also auf der linken Seite wurden die Worte des Segens ausgesprochen, der folgt auf Gehorsam, und auf der rechten Seite die Worte des Fluchs. Jetzt sage ich euch einfach mal, das Ganze findet sich übrigens in 5. Mose 28 wieder. Und da ist ab Vers 1 Folgendes zum Segen des Gehorsams gesagt. Kleiner Einschub, Gehorsam ist für uns Deutsche ein sehr schwieriges Wort. Ja, das liegt an Kadavergehorsam, das liegt an unserer Geschichte mit dem Nationalsozialismus. Wir Deutschen tun uns da immer schwer. Also Gehorsam heißt einfach erstmal nur das tun, was Gott möchte, das getan wird. Das ist eigentlich ein bisschen, hört sich nicht ganz so schlimm an, ne? Aber wenn ich gehorsam sein muss, habe ich immer ein bisschen Muffensausen als Deutscher. Ja, bei Jugend mit einer Mission ging so ein Spruch an, the Germans, das sind immer die Rebellen. Ja, die Deutschen müssen immer aufmucken. Ja, Gehorsam ist nicht so ihre Stärke. Aber Gott hat jetzt dem Mose ganz klare Worte gegeben und die lasst einfach mal auf euch wirken. Wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört, erstes, wenn ihr auf ihn hört und alle seine Gebote, die ich euch verkündige, sorgfältig befolgt, es ist immer ein Zweiklang, hören und befolgen, wird er euch über alle Völker der Erde erheben. Die ganze Fülle seines Segens wird euch zuteil werden, wenn ihr den Weisungen des Herrn, eures Gottes, gehorcht. In der Stadt und auf dem Feld schenkt er euch Gedeihen. Gesunde Kinder wird er euch geben und reiche Ernte. Er schenkt euch Schafe und Ziegen, Rinder und alles wird sich vermehren. Der Korb und Backtrog wird nicht leer werden. Das Glück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und wenn ihr wieder heimkehrt. Wenn sich Feinde gegen euch erheben, dann wird der Herr sie vor euch zu Boden werfen. Wunderschöne Worte, nicht? Fast zu schön, um wahr zu sein, gell? Aber das sind Worte, die Mose im Auftrag Gottes an das Volk gerichtet hat. Und das war schon eine erhabene Situation. Ich meine, stellt euch das mal vor, so bildlich. 6 Völkerstämme links und 6 rechts und dann diese Ansprache. Das war schon gewaltig. Und das Erste, was kommt, Gott möchte segnen. Eigentlich ist das sein Hauptprinzip. Es wird noch die andere Seite folgen, klar. Aber sein Grundprinzip ist, er möchte uns segnen. Und das gilt auch heute noch für jeden einzelnen Christen. Er möchte uns segnen. Aber dieser Segen, der ist auch an Bedingungen geknüpft. Wir können auf jeden Fall festhalten, die Folgen von Segen sind hauptsächlich physischer Natur. Also viele Schafe, viele Rinder, fette Beute. Aber sie sind, wie ich schon sagte, auch an Bedingungen geknüpft, nämlich hören, Gottes Stimme hören und gehorchen, also tun. An 2 Dinge, ora et labora, könnte man sagen, hören und tun. Diese Bedingungen gelten definitiv. Aber das Schöne ist, Gott will diese Dinge über uns kommen lassen. Näheres kommt gleich noch. Was aber passiert, wenn das Volk nicht hört auf die Stimme Gottes, wenn sie nicht gehorsam sind? Dann stehen hier auch ganz konkrete Dinge. Wie im Übrigen, Segen äußert sich tatsächlich immer sehr konkret im Leben. Also wir haben in der Christenheit jetzt so eine Tendenz, Segen zu vergeistlichen. Ja? Segen ist immer so was Nebulöses, Geistliches. Nein, in dieser Bibelstelle wird klar, das hat handfeste, physische Auswirkungen auf unser Leben. Segen. Und Fluch genauso, das werden wir gleich sehen. Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und seine Gebote und Weisungen, die ich euch heute verkündige, nicht befolgt, dann wird sein Segen, nicht sein Segen, sondern sein Fluch über euch kommen. ein bisschen befremdlich, dass Gott auch einen Fluch ausspricht. Ja? Wir haben oft so das Gefühl, der liebe Gott, das kann doch gar nicht sein. Aber er spricht einen Fluch aus für die, die eben nicht hören und nicht gehorchen. Missgeschick wird euch verfolgen in der Stadt und auf dem Feld. Korb und Backtrog werden leer bleiben. Eure Kinder werden dahin sterben. Und die Äcker werden Missernten bringen. Eure Rinder und Schafe und Ziegen werden sich nicht vermehren. Unglück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und wenn ihr wieder heimkehrt. Der Herr wird einen Fluch auf euer Tun legen. Er wird euch so verwirren, dass euch nichts mehr glücken wird, weil ihr den Herrn mit euren bösen Taten beleidigt und euch von ihm abgewandt habt, wird es in kürzester Zeit mit euch zu Ende gehen. Wir können an dieser Stelle festhalten, die Folgen von Fluch sind ebenfalls ganz physischer Natur und eben eine Folge vom Nichthören und Nichtbefolgen der Gebote und Satzungen. Also haben diese beiden beschriebenen Kräfte höchst reale Auswirkungen in unserem Alltagsleben. Und das Tragische ist, dass man das in der Geschichte vom Volk Israel auch sehr genau beobachten kann. Immer dann, wenn sie auf Gottes Stimme gehört haben, dann sind diese Folgen des Segens auf sie gekommen. Und immer, wenn sie es nicht getan haben, dann sind diese negativen Folgen des Fluchs auf sie gekommen. Das war unweigerlich so. Und Gott sei Dank gab es auch immer wieder Zeiten in der Geschichte des Volkes Israels, dass sie umkehren konnten. Und dann hat sich auch das Blatt wieder gewendet. Aber es ist Tatsache, dass von ihrem Tun und Hören abhing, ob sie im Segen leben oder unter einem Fluch leben. Und das ist gnadenlos. In der ganzen Bibel, in der ganzen Geschichte kannst du das nachlesen, ist das so gelaufen. Segen und Fluch sind Hauptthemen in der Bibel. Wusstet ihr das? Also mir war das früher gar nicht so ganz klar. Aber an über 640 Stellen in der Bibel wird von Segen und Fluch geredet. Das ist sehr, sehr spannend. Und diese beiden Kräfte, Segen und Fluch, die weisen ganz wichtige gemeinsame Merkmale auf. Also A, sie betreffen selten nur Einzelpersonen. In der Regel meistens sind ganze Familien betroffen oder ganze Völkerstämme. Und weiterhin gilt, sobald diese Kräfte erst einmal freigesetzt sind, haben sie die Tendenz, sich von einer Generation auf die nächste zu übertragen. Im Guten wie im Schlechten. Habt ihr das schon mal beobachtet in eurem Leben oder im Leben anderer Menschen, dass sich Dinge immer wiederholen? Das sind diese Kräfte, die an der Stelle wirken. Auch hier wieder im Guten wie im Schlechten. Manche, die segeln unter dem Segen, das ist unglaublich, ja. Andere haben ständig Pech. Da ist vielleicht sowas am Wirken. Wir konnten das in 20 Jahren Seelsorge ganz, ganz, ganz deutlich sehen. Wir haben das in sehr, sehr vielen Fällen gefunden, dass diese Kräfte beim Einzelnen massiv am Wirken sind. Meistens natürlich bei denen, wo es negativ war, wo ein Fluch wirksam war. Aber an dieser Stelle möchte ich euch auf einen meiner wirklich liebsten Verse aus der Bibel hinweisen. Also in 2. Mose 34, Vers 7, da steht es: Ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung, aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Also, Gott hat Segen versprochen auf 1000 Generationen, aber Fluch auf 3 bis 4 Generationen. Ich denke schon, dass der eine oder andere sich schwer damit tut, dass Gott tatsächlich auch sowas macht, dass wir leiden wegen der Verfehlungen unserer Vorväter. Aber es ist die Wahrheit. Es ist tatsächlich so. Aber seht ihr nicht auch dahinter diese unglaubliche Gnade Gottes? Segen auf 1000 Generationen, Fluch nur auf 3 bis 4 Generationen. Jeder hat die Chance, in seinem Leben nochmal von vorne anzufangen. Das können wir in dem ganzen Alten Testament durchexerzieren. Immer hat Gott einen Weg der Umkehr gegeben, altmodisch Buße gesagt. Immer hat Gott die Möglichkeit gegeben, neu die Hand ausgestreckt. Wenn das Volk denn umgekehrt ist und auf ihn gehört hat, dann hat sich das Blatt auch gewendet. Also, 1000 Generationen Segen ist dir verheißen. Und wenn du merkst, okay, ich stehe wirklich vor einer Wahl, dann empfehle ich dir, im Sinne deiner Nachfahren, dich auf diese Seite zu stellen, auf die Seite des Segens. 1000 Generationen. Ich bin total beeindruckt von dieser Stelle, insofern, dass ich sehe, Gott tickt so anders. Wir Deutschen, wir haben natürlich unser Problem mit diesem Wort Strafe, da kommen wir jetzt gleich dazu. Also, Segen ist auf 1000 Generationen hin versprochen, Fluch nur auf 3 bis 4 Generationen. Und, was wir auch wissen müssen, Gott lässt Fehlverhalten nicht einfach durchgehen. Ich sage mal, Gott ist kein Weihnachtsmann. Manche denken, ah, es wird schon nicht so schlimm sein, ne? Und ich bin ja immerhin kein Mörder, also das bisschen Finanzamt betrügen, das macht ja nichts. Oder so ein bisschen hier und da tricksen, ist ja nicht so schlimm. Nein, nein, Gott lässt sich da nicht übers Ohr hauen. Auf solche Dinge gibt es ganz klar negative Folgen. Und was wichtig ist, Segen und Fluch werden durch Worte in Kraft gesetzt. Ausgesprochene Worte setzen Segen und Fluch in Kraft. Diese Beispielstelle von Mose zeigt ganz deutlich, Mose hat es ihnen ganz klar gesagt, das wird passieren, wenn ihr Gott horcht, seine Stimme hört und ihm folgt, und das wird passieren, wenn nicht. Das sind Worte, die sind ausgesprochen und die werden real. Das kann Israel in der ganzen Geschichte bezeugen, es ist so geworden. Und es folgen nachher noch einige konkrete Beispiele, wo man ganz klar sagen kann, die geistlichen Kräfte von Segen und Fluch werden über Worte in Kraft gesetzt. Über die Macht der Worte habe ich schon mal was angedeutet, aber ich werde vielleicht meine eigene Predigt dazu machen. Das ist so gewaltig, das kann man jetzt an dieser Stelle ganz bestimmt nicht behandeln. Aber so viel, Worte haben Macht. Wenn also positive und negative Dinge ausgesprochen werden, dann haben sie Macht. Wenn du als Vater sagst, Tochter, du bist wunderschön, dann wird sie wunderschön. Dann kommt eine Schönheit von innen heraus. Ja? Das ist unwahrscheinlich. Wenn du sagst, du wirst sowieso immer verlieren, dann wird es auch so werden. Das Worte haben Macht, das sollen wir wissen. Und jetzt noch eins, letztes zu dem Themenpunkt. Das hebräische Wort Strafe, das kommt uns Deutschen eben halt auch ein bisschen merkwürdig vor. Wir haben da so einen Begriff im Hinterkopf, ja, Strafe heißt, du kommst ins Gefängnis, wenn du gelogen und betrogen hast, oder die Todesstrafe in anderen Ländern, wenn du was ganz Schlimmes angestellt hast. Aber das hebräische Wort für Strafe bedeutet viel mehr, viel, viel mehr. Das ist nicht nur die konkrete negative Sanktion, die dann folgt, wenn du was Schlechtes gemacht hast. Strafe heißt vielmehr die negativen Folgen, die sich auch über diese 3 bis 4 Generationen hinziehen. Das heißt auch Strafe. Ja? Das heißt, die Folgen des Fehlverhaltens wird sich über mehrere Generationen hinziehen. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen tröstlich. Es wäre ja ein bisschen hart, wenn du denkst, ja, mein Urgroßvater hat jemanden ermordet und ich soll jetzt darunter leiden. Also du kriegst nicht die Strafe, die hat der Großvater wahrscheinlich schon gekriegt. Aber du leidest unter den Folgen, weil durch diese Sünde, durch dieses Fehlverhalten von deinem Großvater kann es sein, dass negative Kräfte sich in deinem Leben breit gemacht haben und viele Dinge einfach schief laufen. Das ist der tiefere Hintergrund. Also, es ist einfach eine Konsequenz, die Gott auch ganz klar gesagt hat, aber erstens 3 bis 4 Generationen statt 1000 Generationen Segen und zweitens, wir können jederzeit aus dieser Geschichte wieder austreten. Wie das geht, werde ich nachher kurz andeuten. Wir haben tatsächlich eine Wahl. Als Christen, als Jünger Jesu, als Kinder Gottes oder mehr noch, in der Bibel steht sogar, dass wir Heilige sind, haben wir Macht. Wir haben Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, sagt Johannes im Johannesevangelium. Wir haben Vollmacht, wir können heraustreten. Ja, Mit dem bisher beschriebenen muss ich sagen, da handelt es sich erstmal um wesentliche Wahrheiten, die für das Volk Israel gegolten haben. Das sollte man immer auch ein bisschen den Kontext nicht zu sehr missbrauchen und sozusagen einfach so auf uns übertragen. Das geht nicht so einfach. Aber es galt zunächst erstmal für das Volk Israel. Dennoch ist das, weil es geistliche Gesetze sind, ein Thema, das auch uns heute als Christen auch noch betrifft. Wir kommen nachher noch zu Einzelheiten. Außerdem möchte ich an dieser Stelle eine ganz deutliche Warnung von mir geben. Wenn du jetzt auf den blöden Gedanken kommst, wenn ich immer schön brav bin, als Christ in die Kirche gehe und viel bete und viel Geld spende, dann bin ich automatisch auf der Seite des Segens. Ja? Und wenn einer das nicht so hat und es geht ihm nicht so gut, dann macht er was falsch. Ja, dann betet er nicht genug oder geht nicht genug zum Gottesdienst oder er spendet zu wenig. Für Wohlstandsevangelium ist an dieser Stelle einfach kein Platz. Wenn hier davon die Rede ist von Reichtum, dann muss man immer das in Relation sehen. Also Reichtum zu was? Ja? Also Derek Prinz hat es sehr schön ausgedrückt. Der meinte, wenn ich so viel habe, dass ich das tun kann, was Gott in meinem Leben bewirken möchte, dann bin ich reich. Das finde ich eine wunderschöne Definition, weil wenn du jetzt mal an Jesus denkst, der hatte keine irdischen Güter, aber keiner hat das Gefühl, er war arm. Jesus war reich. Er hat immer genau das gehabt, was er brauchte, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und manch einer ist auch reich in einer äußeren betrachteten Armut, aber innerlich extrem reich. Aber ich möchte auch nicht jetzt in das andere auf extrem verfallen und sagen, gut, also Reichtum ist alles nur so geistlich. Ja? Ich denke, diese Bibelstelle, die hier vorgestellt wurde, zeigt schon, dass Segen und Fluch sich hauptsächlich materiell ausdrücken. Und wenn das in deinem Leben anders aussieht, dann wird es Zeit zu forschen. Außerdem müssen wir noch immer bedenken, dass wenn die Dinge nicht immer so laufen, wie wir so hoffen und wünschen, dass wir eben auch in einer gefallenen Welt leben. Da ist nicht alles perfekt. Und wenn ich dann so denke, dass Jesus sagte, Arme werdet ihr immer unter euch haben, das ist schon ein hartes Wort. Ja? Das ist aber Realität. Und da entzieht sich weder die Bibel noch Jesus noch die Apostel der ersten Christenheit den Lebenswahrheiten. Ja? Wir sollten da die Augen nicht verschließen. Es ist nicht immer alles ideal, aus diesen genannten Gründen. Und es kann auch sein, wenn in deinem Leben Dinge schieflaufen, immer wieder schieflaufen, und dass dann vielleicht tatsächlich du leidest unter den Folgen vom Fehlverhalten von irgendwelchen Vorvätern. Und dann wird es aber Zeit zu forschen. Ich möchte euch noch ein paar Dinge vorstellen, ganz kurz, die in der Bibel auftauchen, die mich immer ein bisschen fasziniert haben. Das ist ja jetzt hier ein genereller Segen, von dem die Rede ist, oder ein genereller Fluch, der darauf folgt, wenn ich horche und gehorche oder auch nicht. Es gibt aber einige sehr spezielle Flüche in der Bibel. Das schauen wir uns mal an. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Also Gott, im 1. Mose 14, Vers 17 steht, Melchisedek segnete Abraham. Und später segnete Gott persönlich Abraham und schließt einen Bund mit ihm. Also mit Worten ausgesprochen, gute Dinge über jemanden ausgesprochen, und die wurden wahr. Die wurden so sehr wahr, dass am Ende des Lebens von Abraham die Fürsten der umliegenden Völker, die Könige, sagten, du bist wahrhaftig ein gesegneter Gottes unter uns. Du bist ein Fürst Gottes unter uns, das haben sie wortwörtlich gesagt. Das heißt, sie haben gesehen, dass Abraham treu auf Gottes Stimme gehört hat, ihm gefolgt ist und daraufhin einen irrsinnigen Segen empfangen hat. Er war unglaublich reich nach heutigen Maßstäben, wenn man umrechnet, was da sein Besitz wert war, war er, wie ich, ein unglaublich reicher Mensch. Und das haben die umliegenden Könige erkannt. Du bist wahrhaftig ein Fürst Gottes unter uns. Und ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, wenn andere Menschen über uns auch sowas sagen, dass sie sagen, Mensch, ihr als Christen, ihr seid wirklich gesegnet. Ja? Also nicht unbedingt, dass ihr jetzt Millionäre seid, aber man spürt euren Reichtum, ja? Innerlichen Reichtum, Kraft, Freude, selbst in Not. Und das ist natürlich, das gibt es ja eben auch. Aber wenn wir dann in der Not immer noch auf den Herrn, auf Gott schauen und wirklich auf was ausstrahlen, das ist schon beeindruckend. Das wünsche ich für uns alle. Eine sehr schöne Sache ist auch in 1. Mose 49 für alle Väter. Jakob hat seine Söhne in prophetischer Weise gesegnet. Er hat Segen Gottes über sie ausgesprochen, hat ihnen ganz konkrete Dinge gesagt, zum Beispiel, du, Dan, wirst wohnen auf den Bergen und du wirst am Meer wohnen und Fische fangen, du wirst deinem Bruder dienen und du wirst über deine Brüder herrschen. Also er hat seinen ganzen Söhnen, aus denen letzten Endes die 12 Stämme Israels geworden sind, Dinge vorgesagt, die geschehen werden, und hat sie ihnen in prophetischer Weise aber auch als Segen zugesprochen. Der Segen des Vaters war im Alten Testament extrem wichtig. Wenn der Vater Kinder gesegnet hat, dann ist es mit ihnen auch was geworden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Väter merken, wir können und wir müssen und wir sollen Segen aussprechen über unsere Kinder. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, ja, schnappt sie einfach und sagt einfach, Gott segne dich mit tollen Schulnoten, mit einem guten Job, mit einer tollen Ausbildung, mit einem netten Freund, was immer auch dir so dann in den Kopf kommt, ja, kann man alles gut gebrauchen, sprecht das einfach aus. Ja. Und es wird Auswirkungen haben. Es ist wunderschön, wenn man dann sieht, wie Kinder sich auf einmal entwickeln, wenn wir so positiv über Worte über sie aussprechen. Eine andere wichtige Stelle, das haben wir Deutschen besonders erfahren, wird in einer anderen Stelle wird also gesagt, ein jeder, der dich segnet, Israel, hat selber Teil an diesem Segen. Wer dich verflucht, wird selbst vom Fluch getroffen. Das ist eine ganz klare Aussage, die sich in der Geschichte absolut immer wieder nachweisbar gezeigt hat. Zum Beispiel in Spanien. In Spanien gab es im Mittelalter eine sehr schlimme Judenverfolgung. Das Ergebnis war, dass die Araber die Spanien überrannt haben und besetzt haben. Russland hat auch schlimme Pogrome veranstaltet und hat sehr gelitten unter Zaren, unter Diktatur des Kommunismus. Aber auch wir Deutschen können da ein Lied von singen. Wir haben wirklich dem Volk Israels geschadet und wir sind dann unter die Folgen gekommen. Wir haben wirklich enorm schwere Lasten zu tragen gehabt, die heute noch wirksam sind. Aber wir haben auch das Gegenteil erlebt. Da können wir unserem alten Konrad Adenauer dankbar für sein. Er hat gesagt, wir Deutschen können nicht raus aus diesem ganzen negativen Schlamassel, wenn wir nicht anfangen, Israel zu segnen. Das hat dieser alte Knacker, wahrscheinlich Urkatholik, das hat er begriffen. Wir müssen Israel segnen, das ist unsere einzige Chance. Das hat er gemacht und ab da nahm es eine Wende mit dem deutschen Volk. Auch hier wieder, ja, diese Gnade Gottes, wenn wir umkehren, dann geschieht auch Heilung. Und dann noch ja, ein genereller Fluch, den wir alle kennen, nach dem Sündenfall, da wurde der Erd- und der Ackerboden verflucht. Da hieß es dann, mit Mühe sollst du deinen Ertrag erwirtschaften. Nicht? Das merken wir heute noch. Ne? Das fällt alles nicht so leicht. Im Paradies sollte das irgendwie anders sein. Da sollte Gartenarbeit keine Arbeit sein. Da sollte das eher Entspannung sein. Danach wurde es sehr, sehr anstrengend. Dann gab es Dornen und Disteln. Und das ist eben auch ein Fluch, etwas negativ Ausgesprochenes. Das sind Folgen, und die wir jetzt zu tragen haben. Und dieses Ding wird sich aber erst am Ende der Zeiten vollends auflösen. Und dann ist noch eine sehr interessante Geschichte, die ich euch mitgebracht habe. Vielen ist sie vielleicht gar nicht so bekannt. Josua 6, 26. Damals, da hatte das Volk Israel Jericho eingenommen in einer ganz dramatischen Aktion. Und als dann die Stadtmauer und die Tore zerstört waren, da hat Josua folgende Warnung ausgesprochen. Wer versucht, die Stadt Jericho wieder aufzubauen, den trifft der Fluch des Herrn. Wenn er die Fundamente legt, kostet es ihn seinen erstgeborenen Sohn. Wenn er die Tore einsetzt, kostet es ihn seinen Jüngsten. Und wenn man dann später in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments liest, dann stellt ihr fest, tatsächlich, es ist einem Mann geschehen, der diese, dieses Tor wieder aufbauen hat lassen. Der hat seinen ersten Sohn verloren. Und als er die Tore eingesetzt hat, ist tatsächlich sein zweiter Sohn gestorben. Das ist eine sehr, sehr ernste Geschichte. Man sieht daran, dieser Fluch, dieses Aussprechen von sehr negativen Dingen hat sich tatsächlich konkretisiert. Er ist ausgesprochen worden, er ist wirksam geworden. Er ist wortwörtlich eingetreten. Und das ist etwas, was wir oft nicht so ganz wahrhaben. Das ist ein bisschen so das Prinzip von Saat und Ernte. Wir sehen was aus und dann sehen wir mal 6 Monate gar nichts. Und plötzlich geht was auf und ich denke, hä, habe ich da tatsächlich Tulpen eingepflanzt? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, habe ich da tatsächlich irgendwas Negatives gemacht, was heute so eine negative Frucht bringt? Kann ich mich nicht daran erinnern. Also diese Dinge, die sind tricky, die wirken sehr im Untergrund, ob wir wollen oder nicht. Aber das Gute an der Geschichte ist, dass, bin schon ein bisschen verheddert. Ich hatte ja schon gesagt, dass diese ganzen Prinzipien eigentlich auch im Neuen Testament gelten, also in unserem Leben als Christen. Wir dürfen nicht denken, das galt nur für das alte Israel. Mich geht das alles nichts mehr an. Das hat damit zu tun, dass diese Kräfte, die ich beschrieben habe, einfach universell wirksam sind. Das sind ewige geistliche Naturgesetze, will ich mal so sagen, die auch immer noch wirken. Wenn ich mich zum Beispiel negativ verhalte und ich stehle, werde ich einfach auch negative Konsequenzen tragen müssen. Was mir nicht bewusst ist, dass mein Verhalten unter Umständen sich aber fortpflanzt in weiteren Generationen. Wenn ich mir dann aus unseren Seelsorgegesprächen das anschaue, wo dann Eltern irgendwo mit Drogen zu tun hatten, die Kinder, und es geht immer weiter, dann wird mir so langsam klar, diese Kraft eines Fluches wirkt tatsächlich über mehrere Generationen. Wenn wir zum Beispiel im positiven Saal Vater und Mutter ehren, ja, dann werden wir auch etwas ernten, was Positives. Ja, dann sollst du lange leben im Land deiner Väter. Das ist übrigens das einzige der 10 Gebote, das mit einer Verheißung, mit einem Versprechen verbunden ist. Wenn du, dann wirst du was Positives erleben. Das sind einfach geistliche Naturgesetze und deswegen gelten sie auch in unserem Leben. Aber sie können uns nicht mehr beherrschen. Und wenn ich unter den Folgen von schlechtem Verhalten meiner Vorfahren leide, gibt es einen Weg heraus. Das ist auf jeden Fall klar. Und da kommen wir so langsam in Richtung Ostern. Darum hat nämlich Gott, weil er wusste, dass wir schaffen das einfach nicht, immer in diesen ganzen Geboten und Gesetzen zu wandeln, wir schaffen es nicht, das immer einzuhalten, müssten wir eigentlich bestraft werden. Aber weil Gott wusste, das schaffen wir nicht, hat er einen Plan geschmiedet, um das Problem von Ungehorsam und Fehlverhalten ein für alle Mal zu lösen. Und so finden wir in Apostelgeschichte 3, Vers 26, also folgende Stelle: Euch als den Nachkommen der Propheten gilt, das ist also die Rede ist zu den Juden, die damals versammelt waren, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, euch als den Nachkommen der Propheten gilt, was sie angekündigt haben, nämlich die Propheten, euch gilt auch der Bund, den Gott mit eurem Vorfahren geschlossen hat. Als er zu Abraham sagte, durch deinen Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Euch zuerst hat Gott nun seinen Bevollmächtigten gesandt, nachdem er ihn vom Tode auferweckt hat. Durch ihn sollt ihr gesegnet werden, wenn ihr euch von euren bösen Taten abkehrt, jeder und jede im Volk. Also an der Stelle, uns ist verheißen, dass wir gesegnet werden sollen. Das ist Gottes Plan. Er möchte uns segnen. Prinzipiell. Aber die Bedingung ist auch wieder aufgetaucht, habt ihr es gemerkt? Wenn ihr euch von den bösen Taten abkehrt, jeder und jede am Volk. Also auf Gottes Stimme hören, ihm nachfolgen. Dann ist uns der Segen verheißen. Wenn wir also an dieser Stelle durch den auferstandenen Christus sollen wir, die Jünger, gesegnet werden. Da auf Sünde, auf Fehlverhalten unweigerlich Strafe erfolgen muss, hat er seinen einzigen Sohn als zum Sündopfer gemacht und den Preis bezahlt, der für die Sünde steht. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir Frieden bekommen. Er hat den Fluch auf sich genommen, der uns treffen sollte, damit wir Segen erfahren. Und auf diese Weise können wir die Erfüllung der Worte von Mose an uns selber erleben, wenn wir denn die zwei Grundbedingungen einhalten, die schon damals galten, auf Gottes Stimme hören und dem Sohn Gottes nachfolgen. Das alles kann aber nur auf geistlichem Weg geschehen, durch Glauben und nicht durch eigene Kraft. Das wissen wir sicherlich schon lange. Das Ganze gilt zwar generell, aber wir müssen trotz alledem müssen wir beobachten, dass es ganz vielen Christen nicht so gut geht, dass sie wirklich wie unter einem Fluch stehen, dass sie unter negativen Dingen leiden, die sie sich teilweise noch nicht mal erklären können. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich hatte ja schon gesagt, dass das Fehlverhalten der Väter Auswirkungen auf 3 bis 4 Generationen haben kann und wird. Und das bedeutet, dass sich die negative angedrohte Konsequenzen sehr lange in Familien halten können, solange keine Umkehr stattfindet. Grundsätzlich gilt, dass jeder Fluch auch eine Ursache hat. Und interessanterweise sagt Salomo aber, ein unberechtigter Fluch trifft nicht ein. In Sprüche 26, Vers 2. Ein unberechtigter Fluch trifft nicht ein. Es ist eine schlimme Tatsache, dass auch Christen in der Lage sind, andere zu verfluchen. Als ich aus einer Gemeinde ausgestiegen bin, deren theologische Richtung irgendwie nicht mehr so gesund war, da wurde meiner Sekretärin Folgendes gesagt: Wieso fängst du denn beim Ham an zu arbeiten? Der wird doch sowieso früh sterben und der wird auch demnächst pleite gehen. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Christen sagen sowas. Also das war wirklich ein starker Tobak. Und dann habe ich mich auf diese Bibelstelle gestellt und gesagt, Herr Jesus, ein unberechtigter Fluch trifft nicht zu. Also, ich habe das gar nicht an mich rankommen lassen und das glatte Gegenteil ist eingetreten. Die, die mich verflucht haben, sind mittlerweile gestorben. Und ich stehe hier, wie ihr seht. Ist das nicht schön? Ja gut, wie erkenne ich denn jetzt, ob irgendein Fluch oder irgendwas Negatives in meinem Leben sich breit gemacht hat? Das möchte ich euch jetzt an einer kleinen Aufzählung mal aufzeigen. Aber vorher eine ganz, ganz, ganz deutliche Warnung. Niemand sollte vorschnell eine Diagnose stellen oder gar eine Eigendiagnose. Es gibt immer auch vielleicht ganz andere Gründe, vielleicht ganz praktischer Natur, sei es hormonell, krankheitsmäßig, sonst wie. Es gibt 1000 Gründe. Also vorschnell ein Urteil zu fällen, ist weder für Ratgeber gut, noch für Ratsuchende, die dann selber bei sich suchen und sagen, oh Gott, bei mir ist bestimmt was ganz Furchtbares und es ist alles ganz schrecklich. Also sei vorsichtig, keine vorschnelle Eigendiagnose. Wenn du merkwürdige Anzeichen in deinem Leben siehst, dann ist das ein Anlass, mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Dann such dir einen qualifizierten Seelsorger, der sich mit solchen Dingen auskennt. Rede mit ihm, hör dir auch mehrere Meinungen an. Auch im Reich Gottes, es gilt immer, auf 2 oder 3 Zeugen hin geschehen die Dinge. Das ist ein gesunder geistlicher Rat. Niemals auf eine Einzelmeinung hören und dann losrennen. Ja? Immer Rat einholen. Du kannst auch Gott, den Heiligen Geist, bitten, dir Dinge zu offenbaren Und er wird es tun. Er wird euch helfen. Also bitte, wenn ihr diese Aufzählung dann mitverfolgt, keine vorschnellen Diagnosen. Also folgende Phänomene haben wir und auch viele Seelsorger im Laufe der letzten 30 Jahre, 40 Jahre festgestellt, tauchen, wenn die immer wieder auftauchen können, müssen aber nicht zwingend auf einen Fluch hinweisen. Zum einen wären da geistliche, gefühlsmäßige Zusammenbrüche. Da gehört also Wahnsinn, Verwirrtheit dazu, aber auch ein zitterndes und bangendes Herz. Menschen, die extrem ängstlich sind, ja, leiden vielleicht unter Dingen, die mit ihren Vorfahren zu tun haben. Wenn man immer zu verzagt ist, nie mal Licht sieht, immer alles ist dunkel, es kann sein, dass da irgendwas in deiner Familiengeschichte nicht in Ordnung war. Dann schaut dahin. Wiederholte chronische Krankheiten, das gibt's auch. Dass sich Krankheiten in Familien über Generationen weiterverfolgen. Aber auch da gilt, es gibt manchmal einfach biologische Gründe und Ursachen, das ist dann banal. Aber es gibt manche Merkwürdigkeiten, dass eine ganz bestimmte Krankheit immer wieder über Generationen in Familien verfolgt werden kann. Dann könnte etwas Negatives vorliegen. Oder aber wiederholtes Scheitern von Ehebeziehungen oder überhaupt Beziehungen. Es gibt Menschen, die können einfach keine Beziehungen aufrechterhalten und wissen auch nicht so recht, warum. Da steckt garantiert eine Ursache dahinter. Oder es ist eine tiefe Entfremdung in der Familie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe meine eigene Großmutter nicht gekannt. Die Nachbarin sagte, guck mal, da läuft deine Oma. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne die Frau nicht. Das war Entfremdung pur. Und das hatte Gründe, die sich später in einer intensiven Seelsorge bei mir aufgedeckt wurden, die ich dann eben mit Gottes Hilfe überwinden konnte. Oder andauernde finanzielle Not kann auch ein Zeichen sein. Ständige Armut. Gott hat uns nicht dazu auserkoren, dass wir ewig in Armut leben sollen. Auch wenn manche Christen Armut zu so einer Art heiligen Gral erheben. Es gibt so eine Armutstheologie auch regelrecht. Ja, genauso wie es eine Wohlstandstheologie gibt, gibt es auch eine Armutstheologie. Und das ist beides nicht richtig. Also Gott möchte nicht, dass wir dauernd in finanzieller Not sind. Er möchte, dass wir so viel haben, dass wir die Dinge, die er getan haben möchte, tun können. Oder Neigungen zu Unfällen. Es gibt in Familien manchmal Dinge, die immer wieder die gleichen Unfälle. Ja? Eine junge Frau hat mir mal erzählt, an einem Tag in einem bestimmten Jahr ist ihr Vater an einer Kreuzung in Malsch tödlich verunglückt. Ein Jahr später ist ihr Onkel an der gleichen Stelle am gleichen Tag tödlich verunglückt. Als wir mit dieser Frau geredet haben, kam raus, warum das so war. Das kann ich euch jetzt nicht im Einzelnen aufführen, aber es waren dramatische Geschichten in ihrer Familie, die dazu geführt haben, dass diese Dinge geschehen durften. Eine lange Geschichte von Selbstmorden und unnatürlichen Todesfällen zählt auch zu den möglichen Ursachen. Also wenn du solche Dinge beobachtest, dann mach dich auf die Suche. Ringe, kämpfe, dass es aufhört. Du kannst den Heiligen Geist, wie gesagt, bitten, Dinge zu offenbaren. Er hilft dir gerne. Es ist wirklich irre, was da passiert. Also ich habe dann mal bestimmten Dingen gefragt. Plötzlich erzählt mir irgendeine weitläufig entfernte Verwandte Dinge, die ich wissen musste, die ich nie erfahren hätte, die ich auch nie gefragt hätte. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Aber der Heilige Geist hat die Frau inspiriert, mir Dinge zu erzählen und plötzlich machte das Klingen bei mir. Ja, aber damit ihr das besser versteht, typisch Scham, muss ich euch natürlich auch ein paar Beispiele aus dem Leben erzählen. Als wir, Petra und ich, jung zum Glauben gekommen waren, da waren wir ganz idealistisch unterwegs, wie mancher unter uns. Und wir waren auch ein bisschen hochmütig, haben wir im Nachhinein erkannt. Wir hatten nämlich beschlossen, wir wollten kein Haus haben, keine Einbauküche und wir wollten nicht reich sein. Und ratet mal, was passiert ist. Wir hatten kein Haus, wir hatten keine Einbauküche und wir hatten immerzu finanzielle Sorgen. Und irgendwann haben wir begriffen, dass wir damit eigentlich eine Art Fluch über uns selber ausgesprochen haben. Wir haben uns selber zugesprochen, wir werden nie reich, nie Einbauküche, nichts. Hintergrund war natürlich unser Hochmut, das war uns zu bürgerlich, diese bürgerlichen Typen. Ne? Heute bin ich froh, dass ich bürgerlich sein darf, ja? Aber damals nicht. Ne? Das war Hochmut und da haben wir das ausgesprochen und das Interessante, diese ausgesprochenen Worte sind wahr geworden. Wir hatten das alles nicht. Und damals haben wir dann beschlossen, wir gehen zu unserem Pastor und haben ihm das erzählt. Wir hatten nämlich, glaube ich, auch das Buch gelesen hier vom Derek Prince und gesagt, pass auf, hier ist irgendwas und du sollst jetzt, wir wollen das jetzt bekennen und wollen das ausräumen, diesen Hochmut als Schuld bekennen und diese Worte zurücknehmen. Das ist nämlich auch eins der Dinge, die Worte, die ich ausgesprochen habe, muss ich wortwörtlich zurücknehmen. Dann haben wir ihm das erklärt und dann hat er gesagt, da glaubt er nicht dran. Und wisst ihr, was ich ihm dann gesagt habe? Das ist mir egal. Wir machen das einfach und du sagst uns dann, dass wir freigesprochen sind. Mach das einfach und denk nicht weiter drüber nach. Sind wir also hin und haben gesagt, okay, Herr Jesus, es tut uns leid, dass wir ausgesprochen haben, wir wollen nicht reich sein und dies und das und das. Und dass wir das auch aus Hochmut heraus sozusagen den Bürgerlichen gegenüber sozusagen gesprochen haben. Und dann haben wir gesagt, und wir nehmen diese Worte zurück. Wir wollen eine Einbauküche haben, wir wollen ein Haus haben, wir wollen Geld haben. Ja, und wisst ihr, was ist? Wir haben eine Einbauküche, wir haben ein Haus und wir sind gut versorgt. Ja. Es ist aber nicht so gewesen, dass es dann zack, am nächsten Tag hat Gott den Schalter umgelegt, sondern so ganz langsam ging es vorwärts. Ja. Aber ich bin mir genauso gewiss, dass es nicht so gelaufen wäre, wenn wir diesen Schritt nicht getan hätten. Dann wäre das alles nicht passiert. In dem Zusammenhang war noch ein anderes Ereignis wichtig. Ich war auf einer dreitägigen Intensivseelsorge. Kann ich euch nur empfehlen, mal sich mal richtig so durchchecken zu lassen, wie beim guten Arzt. Ne? Und da hat Gott mir durch den Heiligen Geist Folgendes gezeigt. Es war sehr interessant. Auch da hatte ich wieder vorher gebetet, er möge mir doch Dinge aufzeigen. Und da war ich zufällig bei meiner Mutter und die hat immer ganz furchtbar viele Geschichten erzählt, vom Krieg und all sowas. Ja. Und bei uns Kindern ging das da rein, da raus. Das war ermüdend und furchtbar. An dem Tag wusste ich, heute musst du genau zuhören. Und dann hat sie mir also Dinge erzählt und ich hatte zugehört. Dann komme ich in diese Seelsorge und die Dame machte mit mir ein Genogramm, das heißt einen Familienstammbaum. Und dann kam raus, meine Urgroßeltern lebten im Ersten Weltkrieg, waren grottearm und haben ums Überleben gekämpft. Meine Großeltern lebten im Zweiten Weltkrieg, waren arm, haben ums Überleben gekämpft. Meine Mutter lebte in der Nachkriegszeit, hatte einen Alkoholiker geheiratet und war ebenfalls furchtbar arm. Und bei mir fing das an, sich auch auszuwirken. Und weil wir aber schon Christen geworden waren, haben wir gemerkt, nee, das kann nicht sein, das muss nicht sein, da wehren wir uns. Ja. Und da haben wir uns dahingestellt und gesagt, ich habe da an der Situation sagen müssen, okay, diese Dinge aus der Vergangenheit gehören nicht zum Reich Gottes, des Lichts, zum Reich der Liebe, die haben in meinem Leben nichts zu suchen. Ich bin ein Kind Gottes geworden und ich stelle mich auf das Neue. Ich stelle mich auf das Neue und wehre mich dagegen. Und dann bin ich sozusagen da herausgetreten und die Seelsorgerin hat mir dann Befreiung zugesprochen. Und es war sehr, sehr merkwürdig, als mein Vater gestorben war. Da guckte meine Mutter mich mit einem sehr merkwürdigen Blick an. Ich habe gleich gemerkt, jetzt ist was ganz, ganz höchst Dubioses zugange. Und sagt zu mir, also Harm, wenn ich dich so angucke, dann sehe ich den Papa. Mein Vater, der immer erfolglos war, der immer Pech hatte im Leben und all das. Und dann habe ich gesagt, du Geist, der hinter diesen Worten stehst, ja, dir glaube ich nicht. Das stimmt nicht, das nehme ich nicht an. Und plötzlich verfiel ihr Blick. Und dann sagte sie, nee, also wenn ich es richtig überlege, eigentlich eher in Henry, meinem Bruder. Und wisst ihr was, in was meinem Bruder drinsteckt, ihr könnt es ahnen. Ewige Erfolgslosigkeit, die Familiengeschichte hat sich in seinem Leben fortgesetzt und bei mir ist das dann nicht gelandet. Also so funktionieren die Dinge. Mehr kann ich euch dazu nicht erzählen, sonst kriege ich hier auf die Mütze. Aber noch ein paar Aufzählungen, eine Aufzählung noch, was für Ursachen, was können denn überhaupt so negative Dinge auslösen? Was kann der Grund sein, dass negative Folgen sich in meinem Leben breit machen. Da gibt es also folgende Möglichkeiten. Erstens mal falsche Götter neben Gott zu haben. Gott ist ein heiliger Gott und er ist sehr eifersüchtig. Das ist eins der 10 Gebote, ganz wichtiges Gebot. Und wer dagegen verstößt, der wird einfach ein Problem bekommen. Und Gott sagt, wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich doch dafür seine Nachkommen zur Rechenschaft bis ins 3. und 4. Glied. Also von Gott abwenden ist nicht einfach nur Privatvergnügen, sondern hier ist ein Verstoß gegen ein Gebot und darauf ist ein Fluch ausgesprochen, bis in die nächsten Generationen. Es gibt aber auch andere Formen von falschen Göttern, zum Beispiel Arbeitssucht, ja, auch ein beliebter Gott, ja, oder das Streben nach Reichtum, Geldgier, ja, dann ist der Mammon dein Gott geworden, wenn du dann solchen Göttern folgst. Und die dein Hauptansinn sind, dann hast du ein Problem oder bekommst du ein Problem. Es ist nicht so, dass du nicht viel Geld verdienen darfst und haben darfst. Die Frage ist nur, wer besitzt wen? Du das Geld oder das Geld dich? Und wenn das Geld dich besitzt, dann bist du hier unter diesem Fluch und dann wirst du in deinem Leben plötzlich, eine Zeit lang geht vielleicht alles gut, aber dann tust du einen Schlag und du bist weg vom Fenster. Das haben schon sehr viele Geschäftsleute erlebt. Oder aber auch ein ganz interessantes Thema ist Okkultismus. In allen Variationen. Ja, ich meine, die meisten braven FEGler haben damit nicht viel am Hut, aber wenn du in der Drogenszene warst, da gibt es richtig, richtig finstere Sachen, ja. Und an den Menschen, die sich darauf eingelassen hat, habe ich gesehen, dass sich in ihrem Leben ein Fluch dann anschließend breit gemacht hat. Oder aber auch bei Freimaurerei. Gerade dieser Tage ist ein Freund von uns gestorben, der immer unter einem Problem gelitten hat, dass er nie immer Anerkennung gesucht hat. Er war nie angenommen. Sein Vater war Freimaurer. Und wir hatten ihn, das war übrigens der Pastor, von dem ich vorhin berichtet hatte, wir hatten ihm dann auch mal gesagt, du musst das geistlich regeln, das Thema. Hat er nicht getan. Sein Leben ist dann auch leider nicht so in schönen Bahnen verlaufen. Nazi-Denken, Nazitum ist auch so eine Sache. Nationalsozialistisches Gedankengut wird echt auch negative Folgen nach sich ziehen, über mehrere Generationen hin. Oder Gesetzlichkeit, das ist für uns Christen auch ein spannendes Thema. Wusstet ihr, dass Gott im Neuen Testament einen Fluch ausgesprochen hat? Im Galater 3, da steht, verflucht, wer im Fleisch vollenden will, was im Geist angefangen hat. Verflucht, wer mit menschlichen Mitteln und Kräften versucht, geistliche Ziele zu erreichen, heißt das auf Deutsch. Also wer gesetzlich ist, der leidet unter einem Fluch. Und ich muss gestehen, ich habe noch nie einen sehr gesetzlichen Menschen erlebt, der gesund, fröhlich und dessen Nähe man gesucht hätte. Ja, das ist die Folge von Gesetzlichkeit. Das ist auch ein gewisser religiöser Geist, ja, der uns gefangen nehmen kann. Also das ist eine der möglichen Ursachen. Ja, rebellisches Verhalten als letztes gibt es auch. Haben wir Deutschen leider auch oft Schwierigkeiten mit. Meistens gegenüber, ich habe extra gesagt, gesunden Autoritäten. Habe ich es reingeschrieben? Rebellion. Aber ich habe es hier stehen. Also, es ist nicht so, dass jede Art von Rebellion unbedingt schlimm ist. Ja? Also, wenn Autoritäten sich vergreifen, es missbräuchlich wird, dann muss man manchmal auch zu drastischen Schritten greifen. Und da habe ich volles Verständnis, wenn Leute dann auch mal laut werden oder auf den Tisch hauen oder ja, richtig massiv werden, weil das ist für mich keine Rebellion in dem Sinne. Rebellion ist, wenn ich gegen gesunde Autoritäten ständig ankämpfe und anstänke, alles, was sie sagen, ist schlecht. Das gibt es in Gemeinde, das gibt es in Familien, das gibt es in Firmen. Wenn sowas da ist, wenn ständig du immer so einen rebellischen Geist in dir spürst, dann wäre es Zeit, mal da genauer hinzukommen, hinzugucken. Und ein last but not least, selbst auferlegte Flüche. Ich hatte ja schon von unserem Ding erzählt mit der Einbauküche. Da gibt es ganz furchtbar viele Sachen von, dass man sich dann sagt, ich schaffe das sowieso nie, aus mir wird eh nichts, ich werde sowieso ein Verbrecher. Kennt ihr das? Es gibt viele Menschen, viel mehr als man denkt, die sowas über sich aussprechen. Und wenn man dann forscht, stellt man fest, das hat schon der Vater ausgesprochen. Das hat der Lehrer über ihm ausgesprochen. Das hat sich so tief manifestiert, dass der Betroffene das selber glaubt und am Ende sogar über sich selber ausspricht. Und das Schlimme ist, ich sagte ja schon, Flüche werden aktiv, wenn sie durch Worte in Kraft gesetzt sind. Und dann wird das plötzlich aktiv, dass ich auf einmal so handeln muss und nicht mehr anders kann. Aber Gott sei Dank, wir müssen nicht ewig unter diesen negativen Folgen leiden. Jesus Christus hat uns vollständige Befreiung zugesagt. Er wurde bestraft, damit wir Vergebung erfahren. Er wurde verwundet, damit wir Heilung erfahren. Er lud unsere Schuld auf sich, damit wir gerecht würden. Er starb für uns, damit wir leben. Er wurde arm, damit wir reich werden. Er ertrug Ablehnung, damit wir angenommen sind. Er wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen. Und das ist, wie gesagt, Ostern pur. Gott möchte euch segnen und er will, dass ihr nicht unter irgendeinem Fluch leidet. Er hat alles getan, damit ihr im Segen leben könnt. An dieser Stelle würde ich jetzt normalerweise Amen sagen und euch einen Segen zusprechen. Heute möchte ich das in Form eines Liedes tun, das euch zugesungen wird. Kennt der eine oder andere ein Segenslied? Der Segen, den Aaron aussprechen sollte über dem Volk Israel, wird euch jetzt zugesungen. Und ich möchte euch bitten, lasst einfach mal die Worte auf euch wirken. Auch da werdet ihr erkennen, dass es hier um Dinge geht, die über Generationen sich fortpflanzen. Schaut hin, hört hin, der Segen Gottes für euch.